Vielleicht habt ihr gerade gesehen, ich habe hier was aufgebaut. Ich habe heute mal ein richtiges Brett mitgebracht. Also zumindest, ich lege das erstmal hier hin, wir kommen da gleich zu. Ich finde das ganz wunderbar, zurzeit hier zu wohnen. Ich wohne ja hier im Gemeindehaus, im dritten Stockwerk. Und das bedeutet für mich, dass ich am Sonntag morgens, das fängt dann irgendwann an, dann hört man so ein bisschen, was durch das Gemeindehaus geht, dann hört man so ein bisschen Klänge und Töne und man wird schon ein bisschen eingestimmt. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Die Wände hier sind so, dass ein bisschen was durchkommt. Also nicht, dass das stört, versteht mich nicht falsch. Aber umgekehrt würdet ihr es auch merken, wenn ihr dann das Treppenhaus hochgeht und mal so in Nähe unserer Tür kommt, dann hört man, da ist mal ein Kreischen oder so, da ist mal ein bisschen was Lautes. Und da hört man natürlich auch, wenn die Geduld so ein bisschen dünner wird und die Eltern so ein bisschen lauter. Das kann man nicht ganz verstecken, wenn man so zusammenlebt mit in so einem hellhörigen Konzept oder mit so dünnen Wänden. Das wird alles so ein bisschen hörbarer. Ich glaube, ist mal so eine These von mir, dass die meisten Menschen wahrscheinlich lieber mit dicken Wänden leben, also in Wänden, wo es jetzt nicht so hellhörig ist, wo man einfach rumlaufen kann, wo man auch mal lauter vielleicht was sagen kann, was singen kann, ohne dass gleich die Nachbarn kommen. Ich weiß nicht, wie deine Wohnsituation jetzt gerade zu Hause ist, ob du dich frei entfalten kannst, ob du laut singen kannst oder ob es mal irgendwie was zu hören gibt. Ich habe mal in einer WG gelebt, da muss man aufeinander Rücksicht nehmen und deswegen waren dann die Zeiten, wo meine WG-Leute weg waren, das waren dann die Zeiten, wo ich so ein bisschen lauter sein konnte und habe ich dann auch genutzt, habe ich meine Gitarre rausgeholt und habe ordentlich Gas gegeben mit einem, ich habe da versucht, ein Lied selber zu schreiben und so und das war schön, also das Gefühl, ich kann einfach laut sein und mich hört keiner. In dem Fall war es dann so, dass um die Mittagszeit rum es bei mir klingelte und meine Nachbarin von unter mir stand vor der Tür und sagte, ich kann jetzt das ganze Lied mitsingen, aber ich kann nicht lernen. Und das war mir dann doch ein bisschen unangenehm. Also vielleicht lieber mit dicken Wänden, in denen wir uns sicher fühlen und auch so ein bisschen privat, ein bisschen ungestört. Es gibt auch in unserem Leben solche Zeiten, wo wir also innerlich, nicht äußerlich, was das Haus angeht, sondern so innerlich in so einer Wohnsituation sind mit so dünnen Wänden, wo wir merken, es wird alles ein bisschen empfindlicher, ich höre lauter die Stimmen um mich herum und in mir drin und es ist was im Umbruch und das ist das, was diese Zeiten gemeinsam haben. Wenn wir in dünnen Wänden leben, also innerlich, dann sind das oft Zeiten, in denen gerade ein Umbruch passiert. Also eine alte Situation aufhört und etwas Neues kommt. Also so ein Übergang im Leben. Eine Situation, in der wir von einer Lebenssituation in eine andere übergehen. Und deswegen kann man diese Situation auch Schwellensituation nennen. Und ich bringe jetzt hier zwei Bilder so ein bisschen, ich hoffe nicht durcheinander, aber zusammen. Also das Leben in dünnen Wänden als ein Bild für ein Leben in einer unsicheren Phase. Und dann diese Schwellensituation, also da ist was nicht mehr und dann kommt was Neues. Und manchmal weiß ich das, jetzt kommt eine Schwelle und ich kann das bewusst begehen. Sagen wir mal zum Beispiel, ich heirate vielleicht oder so. Und dann weiß ich, da kommt jetzt eine Schwelle und dann stellen wir uns da hin. Da ist dann das alte Leben und dann gibt es jemanden, der hilft uns auch dabei, über diese Schwelle zu kommen und dann steigen wir ein ins neue Leben. Aber es gibt viele Lebenssituationen, in denen ist uns das nicht gestattet, dass wir das so bewusst machen können. Da werden wir eher überfallen. Also diese Zeiten, Schwellensituationen, das sind Zeiten, in denen so das, was unter der Oberfläche ist, die Fragen so mehr nach oben steigt und lauter wird, hörbarer wird. Wir sind in diesen Zeiten hellhöriger auf das, was in uns passiert. Es gibt diese Zeiten und es gibt auch solche Orte, die sowas mit uns machen, die uns nachdenklich machen und hellhörig. Ich bin auf ein Anbetungslied gestoßen, das heißt Thin Place. Das übersetzt sich nicht so schön ins Deutsche mit ein dünner Ort. Damit ist also gemeint, wir sind an einem Ort mit dünnen Wänden, wo sich die unsichtbare und die sichtbare Welt überlagert, wo eine Begegnung stattfindet mit Gott. Also es geht um Orte, an denen Gottes Wirklichkeit und unsere Wirklichkeit, so das Innere und das Äußere, so zusammenkommt und nicht mehr so weit getrennt ist. Die Wand wird durchlässiger. Welche Übergänge kennst du, kennt ihr, kennen wir aus unserer Lebenswelt? Ich will mal, damit wir das Konzept noch ein bisschen mehr verstehen, ein paar nennen. Der erste große Übergang, die erste große Schwelle, über die wir treten oder vielleicht müsste man eher sagen, geschoben werden, ist ja die Geburt. Es gibt eine ganz sichere Umgebung und dann kann man da aber nicht mehr länger bleiben und darf nicht mehr länger bleiben und dann geht es über diese Schwelle und das ist das Schmerzhafte und da ist das Bedrückende und man braucht ganz viel Hilfe und dann ist man auf der anderen Seite und dann ist es so ungewohnt, das Erste, was man macht, ist erstmal schreien. So kann das auch im Leben sein. Das Alte ist vergangen, die alte Sicherheit ist weg. Ich möchte am liebsten wieder zurück, aber das kann man nicht in diesem Fall. Und das ist auch gut so. Also ein Kind wird geboren oder zum Beispiel ein Kind wird jugendlicher. Ist auch ein Übergang. Geht nicht innerhalb von einem Tag, geht ein paar Jahre, vielleicht Jahrzehnte, weiß ich nicht. Ein Mensch wird erwachsen, da fangen wir gar nicht erst mit an. Ein Mensch heiratet, habe ich gesagt, der Beginn der Arbeitstätigkeit oder der Beginn der Arbeitslosigkeit. Oder ein Mensch hat einen schweren Unfall oder eine schwere Krankheit vor der Diagnose, nach der Diagnose. Das ist eine Schwelle. Ein Mensch tritt in den Ruhestand ein. Oder zum Beispiel aus zwei Menschen werden Eltern, dadurch, dass sie ein Kind bekommen. Das macht auch was mit einem, ganz gehörig. Oder ein Umzug, alte Sicherheiten sind weg. Eine neue Wohnung, an die man sich gewöhnt, eine neue Wohnsituation. Der Partner, die Partnerin stirbt, ein altes Leben und ein Leben danach. Jemand findet zum Glauben an Gott. Da gibt es ein altes Leben und dann gibt es einen Vorgang, der geht manchmal plötzlich, manchmal dauert er auch ein bisschen länger und dann gibt es einen danach. Da ist dann auch alles anders. Ein Krieg bricht aus, vor dem Krieg, jetzt mit dem Krieg. Ein Geheimnis wird aufgedeckt. Eine Partnerschaft zerbricht endgültig. Jemand lädt große Schuld auf sich. Dann gibt es den Moment vor der Schuld und dann gibt es den Moment mit der Schuld, das Leben mit der Schuld. Es gibt also zahllose Übergänge. Ich glaube, ihr versteht es, was ich sagen will. Das Leben ist ein Übergehen, könnte man sagen. Es gibt natürlich die Phasen, wo die Wände so ein bisschen dicker sind und man hat eine gewisse Form von Alltag und man hat eine gewisse Form von Sicherheit. Aber die Wahrheit ist, die nächste Schwelle, der nächste Übergang kommt. Findet in deinem Leben gerade ein Übergang statt? Du kannst ja mal so in dich reinhören, vielleicht siehst du es auch ganz deutlich. Stehst du vor einer Schwelle, auf einer Schwelle oder schon dahinter? Durftest du das bearbeiten? Diese Zeiten hier, die sind beängstigend, aber ich will euch keine Schwellenangst machen. Die stecken auch voller Möglichkeiten. Und zwar Möglichkeiten, die sich in so einem gesicherten Alltag nicht bieten. Das ist, würde ich sagen, zuallererst die Möglichkeit einer echten Begegnung mit dir selber und mit Gott. Im Alltag, wenn alles so routinemäßig gefügt ist und wenn die Sicherheiten da sind, dann ist die Begegnung mit uns selbst und mit Gott manchmal gar nicht so leicht. Also die Möglichkeit hier zu einem Leben danach, was mehr in Übereinstimmung ist mit dir und mit Gott. Und ich möchte von einer Person in der Bibel erzählen, die an so einer Schwelle steht. Und diese Person gilt heute als Ermutigung, solche Orte ernst zu nehmen und an diesem Ort in den handgreiflichen Kontakt mit dir selber und mit Gott zu kommen, um danach eben geklärter und authentischer weiterleben zu können. Ich erzähle diese Geschichte, wir werden sie lesen und ich werde sie nacherzählen. Ich erzähle sie mit so einer, Brille, die auf das Seelenleben dieser Person guckt. Und man könnte auch sagen, eine psychologische Brille. Das ist auf gar keinen Fall die einzige Art, wie man das machen kann. Aber das ist die Art, den Schlüssel, den ich heute benutzen möchte, um so einen Zugang zum Innenleben zu bekommen, der auch dann für uns leichter zugänglich ist. Es geht um, vielleicht hat der eine oder andere es schon geahnt, es geht um eine Person ganz vom Anfang der Bibel. Jakob heißt er. Jakob, ein hebräisches Wort. Und da gibt es gleich ein Wortspiel, das diesem Jakob begegnet. Jakob sagt seine Mutter Fersenhalter. Das klingt wie Fersenhalter vom Wort her. Es hat auch noch eine andere Bedeutung, aber gleich so am Anfang des Lebens, Mensch, der ist so ein Fersenhalter. Der hat nämlich einen älteren Bruder, der Zwilling, der kommt vor ihm zur Welt und der Jakob hängt sich gleich an seine Ferse ran. Er geht schon gleich los mit dem Kampf, hat die Mutter so, so im Gefühl. Und dann gibt es noch die Bedeutung, Jakob, so eine Art Wortspiel mit den gleichen Konsonanten, ein Betrüger. Das ist dieses Wortspiel und deswegen, er ist ja der Zweitgeborene und deswegen eigentlich nicht das zukünftige Familienoberhaupt, aber er erschleicht sich dieses Recht, dieses Erstgeburtsrecht, die Stellung des Stammhalters und deswegen muss er dann von zu Hause fliehen, weil Esau, sein älterer Bruder, ihm ans Leder will. Er flieht also zu seinem Onkel Laban, der lebt in einem anderen Land, wo Jakob seinerseits betrogen wird, als es um die Heirat geht, einer dieser Töchter von dem Laban. Letztlich bekommt er zwei Frauen plus Nebenfrauen und etliche Kinder. Das lassen wir einfach mal so stehen. Jakob entwickelt sich zu einem sehr geschickten Viehwirt, hat ein tiefes Verständnis, eine große Expertise, wenn es darum geht, abzuschätzen, welche Tiere sich wie vermehren. Und mit dieser Expertise wird er schließlich zu einem Viehhirten, einem Großviehbesitzer, der weit besser als sein Onkel und dessen Söhne dasteht. Das gibt Unmut. Und Gott sagt ihm, geh, verlass das Land, geh wieder zurück nach Hause. Und er macht es, aber er macht es auch wieder klammheimlich. Er haut sozusagen heimlich ab und dann zieht ihm der Onkel hinterher. Es kommt fast zum Kampf, aber die beiden können dann doch noch Frieden schließen. Und so steht Jakob letztendlich vor der Rückkehr in seine Heimat und er fürchtet die Begegnung mit seinem Bruder. Er möchte Frieden schließen, er weiß aber, was er dem Bruder genommen hat. Und er hört, der Bruder zieht ihm entgegen mit einem formidablen Heer von 400 Mann. Jakob bereitet dieses Zusammentreffen vor, indem er Viehherden als Geschenke vorschickt und er bleibt immer noch zurück und man merkt, er hat Angst. Da ist so eine natürliche Grenze im Ostjordanland, da läuft ein Fluss lang, der Jabbok, und dort hält er sich auf und er müsste dann weiter nach Westen ziehen, um seinem Bruder zu begegnen, aber er traut sich noch nicht rüber und da beginnen wir mit der Geschichte. In Genesis 32, die Verse 21 bis 33, wir fangen mit 23 an. Sie sind also an diesem Fluss, er und seine Familie, Großfamilie. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Und vielleicht können wir mal hier das Bild sehen. Ein Fluss, der teilweise sich tief einschneidet in Berge und Felsen, ein Fluss, der teilweise begrünt ist. Man braucht eine Furt, um rüberzukommen und dann ist da Bewaldung und es ist jetzt dunkel in der Nacht. Er nahm sie, seine Familie, und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte, also sein ganzer Besitz. Jakob aber blieb allein zurück. Er traut sich noch nicht, richtig loszugehen und mitzugehen. Und er muss noch mal alleine ins alte Land. Was geht ihm jetzt durch den Kopf? Was kommt in ihm zutage? Oder vielleicht müsste man sagen, zu Nacht? Ist es der Abschied von den alten Gewohnheiten? Oder was ist es? Ist es die Reue? Geht er noch mal sein Geschick durch, sein Leben? Wer bin ich? Wie bin ich? Was lasse ich zurück? Seinen lebenslangen Kampf um Erfolg und Anerkennung, welche Gedanken, welche Schatten steigen in ihm auf? Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm. Da kämpfte einer mit ihm. Er ist da am Ufer des Jabbok und plötzlich wird er überfallen. Er muss kämpfen. Da ist der Fluss, da ist die Nacht. Der Fluss ist auch in unserer Tradition nicht nur ein Symbol für das Leben, das Wasser ist auch ein Symbol für den Tod, für das Grab, für das, was man loslassen muss. Jakob steht allein vor dieser Grenze und er muss Dinge zurücklassen. Was muss sterben? Was muss überwunden werden, bevor er weiterziehen kann? Und dann ist da die Nacht. Und die Nacht lässt alle Schatten tiefer scheinen. Das kennt ihr vielleicht selbst. Und holt manche Dämonen aus der Seele hervor. Die Ängste kommen näher, sie stellen sich größer, krallen sich zäher an der Seele fest, schreibt Reinhard May über die Nacht. Und wer alleine wacht, wer alleine durch die Nacht wacht, der kann dann auch der Wahrheit über sich selber begegnen. Anders vielleicht als am Tag, wenn immer was zu tun ist. Jakob begegnet seinem Schatten, da rang einer mit ihm. Es wird jetzt noch nicht gesagt, wer das ist, aber Jakob muss hier auf jeden Fall kämpfen. Er kann nicht einfach da sitzen und gemütlich nachdenken, er muss kämpfen. Jakob befindet sich an so einem thin place, einem Ort mit dünnen Wänden. Er ist unterwegs, die alten Sicherheiten sind weg. Sein Außenleben ist nicht mehr gesichert durch die Anerkennung, durch den Erfolg, durch den Schutz. Sein Außenleben ist nicht mehr gesichert und getrennt vom Innenleben. Die Dinge überlagern sich. Die Dimensionen kommen übereinander. Das Unsichtbare und das Sichtbare begegnen sich. Die Distanz zwischen unsichtbarer Welt und sichtbarer Welt fällt in dieser Nacht in sich zusammen. Die inneren Stimmen und die äußeren Stimmen lassen sich nicht mehr wegschieben und ignorieren. Jakob ist am Übergang. Wortwörtlich und biografisch. Er ist am Übergang. Sein Leben, seine Berufung, seine Zukunft, er hat es nicht mehr in der Hand, was jetzt passiert. Er muss es loslassen. Er kann es nicht ergaunern, er kann es nicht kontrollieren. Und so wie er war, so kommt er nicht in die Zukunft rein. Er kommt nicht im gleichen Modus in die Zukunft. Es muss sich was ändern. Und diesen Kampf nimmt Jakob an. Er nimmt ihn auf sich und er stellt sich seinem Gegner. Er streckt nicht die Waffen und legt sich hin und sagt, ach ja, es ist alles ganz furchtbar, nein, ich bin besiegt, sondern er beißt sich durch. Manchmal sieht man es vielleicht in einem Actionfilm, wenn zwei Kontrahenten ordentlich sich gegenseitig was geben und dann wird gekämpft und da wird mit dem Telefonbuch gehauen und mit dem Toaster und alles Mögliche. Und das geht dann vielleicht mal, wenn beide lange durchhalten, ein paar Minuten. Aber so eine ganze Nacht, also hier ringt einer, der ringt und er lässt sich nicht unterkriegen. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er, der Gegner, sah, dass er ihn nicht überwinden konnte, schlug er an das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Jakob lässt sich hier nicht beirren. Er gibt nicht auf. Er hat den Willen, dass diese unheimliche Begegnung für ihn am Ende etwas Gutes, das Gute, abwerfen muss. Diese Phase der Unsicherheit, dieser Übergang, er sagt, das wird mir zum Besten dienen. Ich werde hier gesegnet rausgehen. Ich kämpfe mich durch, trotz Schmerz, trotz Verletzung. Ich weiß, dass hier was Gutes geschehen soll. Sonst lasse ich diese Situation nicht los. Und etwas Gutes wird geschehen, und zwar etwas ungeheuer Gutes. Das Gute passiert hier nicht in Jakobs Besitz oder in seinem Portemonnaie, nicht in seiner Gesundheit, nicht in seiner Kraft. Das Gute passiert hier in Jakobs Identität. Also das Gute passiert in seiner inneren Übereinstimmung mit sich selbst und mit Gott. Das ist seine Identität. Er, der Gegner, sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Und Jakob nannte die Stätte Penuel, das heißt Angesicht Gottes. Denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Wie nennst du dich? Wer bist du? Wie haben andere dich genannt? Wird Jakob gefragt. Ich bin Jakob. Ich bin der Fersenhalter. Ich bin der Betrüger. Ich bin der, den man so kennt und so nennt. Ich bin der, der immer kämpfen muss, der sich vergleicht, der nach Stärke strebt. Und dieser Angreifer in der Dunkelheit gibt Jakob einen neuen Namen. Aus zwei Worten zusammengesetzt: Sarah, kämpfen, und El, Gott. Und dieser Name wird jetzt der Name nicht nur von Jakob, sondern der Name von einem ganzen Volk. Und zwar nicht nur von einem Volk, sondern von einem Volk, das immer größer wird, dem Volk Gottes. Du hast mit Gott gekämpft und mit Menschen, du hast es dir nicht leicht gemacht, du bist dran geblieben. Du hast nicht das Handtuch geworfen und bist weggegangen und hast gesagt, was soll's. Du bist dran geblieben. Warum? Jakobs altes Lebenssystem kann ihn nicht in die Zukunft tragen. Sein Verständnis von sich und sein Verständnis von Gott taugt nicht mehr für das, was nach dem Jabbok kommt. Was muss zerbrechen, damit du wieder anfangen kannst? Was musst du verlieren, um dich und Gott wiederzufinden, um in die Zukunft gehen zu können? Aber du bist dabei geblieben, du bist dran geblieben, du bist dabei geblieben, dass du zum Segen berufen bist, zum Guten. Und du hast erkannt, dass es Gott war, der um dich gekämpft hat in der Nacht. Du bist Gott begegnet an einem Ort mit dünnen Wänden, an einem Ort des Übergangs, wo nichts mehr sicher ist. Da konntest du Gott begegnen, Jakob. Und deswegen sollst du gesegnet sein und die Sonne wird über dir aufgehen. Vers 32, und als er an Penuel, an dieser Stelle vorüberkam, ging ihm die Sonne auf. Und er hinkte an seiner Hüfte. Du sollst gesegnet sein, Jakob, und als einer gelten, der aus der intensiven, handgreiflichen Begegnung mit Gott selbst kommt und lebt. Und das Zeichen für diese Begegnung mit Gott ist allerdings nicht eine stolze Brust oder ein siegesgewisses Lächeln. Das Zeichen für die Begegnung mit Gott ist nicht eine Teflon-Beschichtung, ne, an der alles abperlt und abprallt, sondern das Zeichen für die Begegnung mit Gott ist eine Schwäche, ein Hinken. Ein Kollege aus Lübeck pflegte zu sagen, traue keinem Leiter, der nicht hinkt. Deswegen fühle ich mich ganz wohl und weiß, ihr werdet auch mit meinen mannigfältigen Schwächen barmherzig umgehen. Die Begegnung mit Gott an so einem dünnwandigen Ort hat nicht zur Folge, dass Jakob danach immer wieder in der festen Burg sitzt und alles ist klar. Ich glaube, das wünschen wir uns oft und wir sehen das so vor uns und wollen dafür beten, dass ein Mensch nach der Krise wieder voll und ganz mit Kraft erfüllt ist und strotzt, am besten ohne Anzeichen eines Kampfes. Ich kenne das so von mir, diesen Wunsch. Aber ich meine doch, Jesus so zu verstehen, dass der Weg des Glaubens nicht der Weg zu immer mehr Sicherheit ist, sondern der Weg des Glaubens ist der Weg zu immer mehr Durchlässigkeit für das Licht Gottes. Und Durchlässigkeit heißt auch mal Zerbrechlichkeit oder Dünnhäutigkeit. Es ist also ein Weg, den wir als Gezeichnete gehen. Wir gehen auf die aufgehende Sonne zu, aber hinkend. Mit einem echten Lächeln, ja, aber oft genug durch die Tränen hindurch. Mit einer bleibenden, sichtbaren Schwäche, nicht als Ausrede, aber als Erinnerung. Gott will Menschen, die sich auf ihn verlassen. Er braucht keine Helden. Er strahlt über Menschen, die zu ihm hinhinken. Und die Wände in Jakobs Leben, die werden nie wieder so werden wie vorher. Jakob hat seinen Weg jetzt nicht mehr in der Hand. Er gibt sich in die Hand seines Bruders. Er ist auch danach kein Heiliger, der nach dieser Begegnung alles richtig macht oder so. Aber er hat einen neuen Anker für seine Identität bekommen. Er hat seinen Namen neu bekommen. Israel. Und er hat eine Erinnerung daran, dass der Segen etwas mit uns macht, dieses Hinken. Also wenn, und jetzt kommen wir so in die Zielgerade, wenn wir so einen Übergang erleben, wenn du so einen Übergang erlebst, so einen Ort mit dünnen Wänden, wenn du dich deinem Schatten, diesen dunklen Dingen, den Fragen, die da kommen, stellst, dann wirst du und dann werden wir gezeichnet daraus hervorgehen. Davon können wir ausgehen. Verändert, aber befreiter verändert. Wir erleben nämlich, am Grund meiner Seele, wenn ich den Kampf durchgefochten habe, begegne ich nicht einem Gespenst aus der Nacht, sondern ich begegne Gott, der um mich kämpft. Er hat mit mir gerungen, er war es, damit ich freier werde, damit was Neues beginnen kann, damit ich Lasten und auch Sünden loslassen kann, damit ich zerbrochene Bilder von mir und von Gott hinter mir lasse, damit ich mich hingebe, damit ich endlich aufgebe und Gott an mich ranlasse. Diese äußere Situation hat sich bei Jakob erstmal nicht geändert. Er hat immer noch den Bruder mit seiner Armee vor sich, aber seine Identität ist anders. Sein Anker ist anders. Und er ist gesegnet worden. Die Umstände, warum du an dieser Schwelle stehst, die sind nicht einfach weg. Aber du sollst an dieser Schwelle gesegnet sein. Halte daran fest. Das soll dir zum Besten dienen. Und ich sage das im Wissen, dass das Leben mit dünnen Wänden so schmerzhaft sein kann, wenn man so verletzlich ist, wenn die Stimmen, die Fragen immer wieder kommen. Man ist sensibler, man ist dünnhäutiger und es kann deine Vorstellung von dir und von deinem Leben und von deiner Berufung und von Gott so in Frage stellen, dieses Leben mit dünnen Wänden. Und es ist normalerweise nicht mit einer durchwachten Nacht getan. Man braucht Zeit und man braucht Hilfe und man braucht, glaube ich, auch immer wieder eine Erinnerung, so wie die Israeliten eine Erinnerung hatten. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte, von den Tieren, die sie essen, bis auf den heutigen Tag, weil er den Muskel, der Gegner, den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs angerührt hatte. Also eine Erinnerung. Und so ist es ein Ritual, das hilft den Menschen, die es feiern, das Alte abzustreifen und sich diesem Prozess zu stellen und das Neue anzunehmen. Es gibt diese Erinnerung und in gewisser Weise ist das Abendmahl auch so eine Erinnerung. Ich muss mich durch manche Seelennacht kämpfen und manche Angst, dass es war. Aber den einen Kampf, den muss ich nicht führen. Ich muss mir Gottes Güte nicht erkämpfen. Ich muss mir seine Liebe nicht erringen. Ich muss die Gemeinschaft mit Gott nicht erkämpfen. Ich soll sie hier feiern und verkünden und einüben, bis ich es verstehe. Gott will in mir sein und mich von innen erfüllen. In Jesus sind alle Wände gefallen. In Jesus gibt es keine Trennung von Gott und Mensch. In Jesus überlagern sich diese Bereiche. Deswegen sagen wir Jesus Christus. Und im Abendmahl erinnere ich mich, Jesus Christus ist mein Identitätsanker. Das ist das, was meine Identität ausmacht. Und deswegen nenne ich mich nach Jesus Christus. Christen, Christusträger, in Christus Seiende. Und hier ist Nähe, hier ist ein dünner Ort, ein Ort mit dünnen Wänden. Hier darfst du einüben, wie diese Dinge zusammenkommen, wie die Wirklichkeit Gottes und deine Wirklichkeit sich überlagern und vereinen. An welcher Stelle du auch stehst, mit welchen Fragen du auch kämpfst, Gott schenkt sich dir hier, und zwar ohne Kampf. Und zwar um einen heiligen Ort in dir zu schaffen, an dem diese Wand zwischen Gott und Mensch immer dünner wird, bis sie sich auflöst. In dir ein heiliger Ort, in dir ein Penuel, in dir ein Ort, an dem Gott zu spüren und zu erleben ist. Stell dich jetzt an diesen Ort, stell dich mit mir an diesen Ort. Nimm diesen inneren heiligen Ort auch dann an deinen äußeren Ort der Unsicherheit, wenn du gehst. An die Schwelle. Hinkend, ja. Und die Sonne geht auf über dir. Amen.